Na fest kommt ab. Der Podcast des Handwerks ist dein Anlaufpunkt für spannende Geschichten, hilfreiche Tipps und echte Einblicke in die Welt des Handwerks. Hier triffst du auf Menschen, die das Handwerk leben, Organisationen, die es fördern und VisionärInnen, die es verändern wollen. Wir reden über Themen wie Arbeitgebermarken, Führung, Fachkräftesicherung, die Chancen der Digitalisierung und wie wir das Handwerk gemeinsam fit für die Zukunft machen. Hör rein, lass dich inspirieren und denk das Handwerk weiter.
Es war so, dass wir uns noch nie vorher gesehen haben, aber als wir uns in echt gesehen haben, sind wir uns direkt um den Hals gefallen. Die Sympathie, die Vibes waren da und das war in München auf der Zukunft Handwerk. Thorsten Hein sitzt bei mir. Ich freue mich so sehr, lieber Thorsten, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch, liebe Katrin. Vielen Dank für die Einladung. Und ich möchte dazu noch ergänzen, dass wir schon 30 Meter auseinander waren und du noch gerufen hast. Wir müssen noch ein Bild zusammen machen.
Ja, das stimmt.
Genau, das war aber echt ein toller Moment irgendwie. Und es fühlte sich an, als wenn wir uns seit 20 Jahren kennen. Und dabei waren es irgendwie, ich glaube, wir haben noch nicht mal telefoniert. Doch, wir hatten bei Zukunft Handwerk ein Webinar, was du moderiert hast. Und ich durfte als Experte mitmachen. Genau. Aber das war es dann auch schon. Und aber irgendwie wussten wir einander schon relativ viel.
Ja, und wir hatten ein paar WhatsApp miteinander ausgetauscht danach.
Genau.
Aber das war schön. Ja, das sind die besten Connections eigentlich, ne? Wo man direkt so merkt, ach ja, das vibet irgendwie, das ist cool. Und da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass das bei dir auch dann im Echten, wobei es ja schon online gewibt hatte und dann im Echten dann auch nochmal, das ist immer schön zu sehen.
Ja, haben wir uns auch lange drüber unterhalten, dass es das nicht immer tut. Ja. Und so ist es natürlich viel, viel leichter und authentischer.
Ja, genau. Ich weiß nicht, du hörst ja meinen Podcast, das weiß ich, ne? Und weißt du, welche Frage ich am Anfang immer stelle?
Nach fest kommt ab. Was verbindest du damit?
Genau, den und noch eine andere Frage. Aber mach erstmal das. Was verbindest du mit nach fest kommt ab?
Ja, ich habe echt lange drüber nachgedacht, weil ich es ja auch immer wieder gehört habe und ein paar Leute auch drüber gestolpert sind. Ja, mich begleitet das tatsächlich das ganze Leben lang. Mein Vater war auch Handwerker und ich durfte oft das Ganze mit einem mahnenden Ton hören. Wenn es noch fester drehst, dann ist es gleich ab. Ne? Nach richtig fest kommt ganz lose. Und genau, es war halt meistens, weil ich halt als kleines Kind schon viel rumgeschraubt habe, viel rumgebastelt habe. Weil mein Vater immer wieder mal mit auf Baustellen war, waren es oft die mahnenden Worte, dass ich es nicht übertreiben soll und meine Kräfte jetzt hier nicht ausspielen muss.
Okay. So, und jetzt musst du die andere Frage natürlich auch noch beantworten. Drei Dinge, die man über dich wissen sollte, damit meine Gäste auch dich einordnen können. Wer ist denn da eigentlich?
Genau, ja. Was muss man über mich wissen? Ich bin Thorsten Hein, bin Gründer der Hein-Holz-Manufaktur an der Tischlerei und komme aus dem schönen Rheinland.
Ja, und du bist auch Biobauer.
Nein, das stimmt nicht ganz. Ich bin auf einem Biobauernhof.
Ach so rum.
Genau. Ich fühle mich aber Teil dessen. Genau, ich miete hier die schöne Manufaktur an, ein circa 300 Jahre altes Gebäude. Und genau, der Hof und das ganze Ackerland ist ja komplett bio. Die machen Getreide, haben hier ein paar Hühner rumlaufen. Der Nachbarsbauer hat ein paar Pferde, einen Esel, den man immer wieder mal hört. Richtig schön.
Cool. Ja. Du lebst meinen Traum. Ich würde auch gerne auf dem Bauernhof leben.
Tatsächlich. Ich habe dich schon eingeladen, aber du kommst da nicht rum.
Doch, wir müssen nur einen Termin festmachen. So, bevor wir jetzt plaudern kommen, legen wir los. Wir haben uns heute überlegt, dass wir über Nachwuchsgewinnung im Handwerk sprechen wollen. Ein Thema, was zwar irgendwie ganz häufig bei mir so mitschwingt, aber noch nie so richtig einmal durchgesprochen wurde. Sag doch mal, wie du dieses Thema einordnest, vor allem in der aktuellen Situation, wie das Handwerk mit Nachwuchs grundsätzlich überhaupt umgeht. Fangen wir doch da mal an.
Ich habe vor über 22 Jahren meine Ausbildung begonnen. Und damals war es schon noch sehr, sehr, Lehrjahre sind keine hehren Jahre. Das wurde wirklich extrem gelebt. Das muss man ganz klar sagen. Und ich glaube, dass das einfach vorbei ist. Ne? Und das muss auch vorbei sein. Das heißt, da gab es nur die Peitsche, kein Zuckerbrot. Und das heißt, ich habe eine relativ harte Ausbildung erleben dürfen. Und genau, und ich glaube, dass sich das heute schon so ein bisschen gewandelt hat. Und dass das Handwerk vielleicht auch nicht mehr so ganz präsent ist, wie es früher war. Na, also bei meiner Generation war es halt total viel, dass ganz, ganz viele Menschen einfach das Handwerk im Blick hatten und ich glaube, das ist so ein bisschen verloren gegangen und Genau, ich glaube, das fängt ganz früh an in der Schule schon. Und ich glaube, dass es da halt ganz, ganz wichtig ist, dass man das Handwerk wieder attraktiv macht, dass man das vor allen Dingen sichtbar macht für die jungen Menschen. Und das ist auf jeden Fall eine große, große Aufgabe, die wir da haben.
Kannst du dich noch an Einzelheiten erinnern mit Lehrjahre sind keine Herrenjahre, an was du da so erlebt hast? Kannst du eine Anekdote erzählen?
Oh, ja, ich versuche, keinen die Pfanne zu hauen, aber sicherlich eine, die auch ein bisschen lustig ist. Es gab einen Kollegen, der halt sehr hektisch immer war und wir haben eine Mittagspause gehabt und das war in einem großen Bürokomplex und ja, er hat immer seinen Joghurt aufgerissen, getrunken quasi, dann Kaffee rein, ohne sich vorher die Hände zu waschen, zugehalten, geschüttet, weiter getrunken, die Hand in Fläche war dann schön hell und dann ging es eigentlich auch schon weiter und ich war beeindruckt und fand es auch ein bisschen eklig und habe noch gar nicht reingebissen und dann wollte er schon weiterarbeiten und ich habe dann irgendwann fast geheult und der Altgeselle sagte, pass auf, ihr baut doch Büromöbel, nimm dir eine Taschenlampe mit, verbring deine Pause im Schrank und das habe ich dann auch gemacht. Und also ich habe mich quasi versteckt vor ihm und habe dafür, ich weiß gar nicht, ob ich sie bekommen hatte, aber man wollte mir eine Abmahnung aussprechen, weil ich in der Pause nicht verfügbar war. Und ansonsten war es so, dass Fehler, die passiert sind, mit einer Abmahnung versehen wurden und auch einer Rechnung. Das heißt, ja, dass mir viele Dinge versucht wurden, in Rechnung zu stellen, dass ich das bezahle. Genau, solche Sachen zum Beispiel.
Krass. Und ja, du hast die Ausbildung trotzdem zu Ende gemacht, weil du es wolltest, ne?
Genau, ich wollte das unbedingt. Und ich habe damals ja eine Person gehabt, die mir so ein bisschen geholfen hat. Das war der Vater meiner ersten Freundin, der ja mein Leid immer so erfahren hat und irgendwann gesagt hat, pass auf, Thorsten, zieh das jetzt für dich durch. Ne? Denk gar nicht an die anderen, guck, dass du dein Ding durchziehst und sei da ganz egoistisch. Und das hat mir dann auch sehr geholfen. Und im Nachgang muss ich aber sagen, dass ich sehr, sehr viel mitgenommen habe. Ich habe 2003 die Ausbildung da begonnen, bis 2006. Und ich merke nicht täglich, aber oft, dass ich da sehr, sehr, sehr viel lernen durfte. Aber, und so fasse ich das immer kurz zusammen, dass es menschlich in der heutigen Sicht ja fast untragbar war. Ne? Und das war ein bisschen schade. Und aber sonst bin ich super dankbar, dass ich die Ausbildung da gemacht habe, weil ich, wie gesagt, wirklich sehr, sehr viel erleben, lernen durfte. Und ich glaube, die Zeiten waren damals auch einfach ein Stück weit anders.
Woran hast du gemerkt, dass die Zeiten sich denn jetzt ändern, dass es eben nicht mehr so ist mit Lehre sind keine Herrenjahre und wir brauchen etwas anderes? Hast du da einen Schlüsselmoment?
Ich glaube, den Schlüsselmoment habe ich nicht. Ich glaube, ich bin seit etwas über 10 Jahren bin ich Papa, ich habe 2 Kinder. Das sind so die größten Lehrmeister, die es gibt, finde ich. Und ich glaube, dass ich über den Umgang mit meinen Kindern dadurch ja das innere Kind irgendwie so ein bisschen die eigene Kindheit immer reflektiert. Und da habe ich dann ganz schnell festgestellt, dass sich das in allen Belangen irgendwo geändert hat. Ne? Dass wir halt früher, wenn ich meiner Mutter gesagt habe, mir ist langweilig, bin ich halt rausgegangen. Meine Mutter hat mich rausgeschickt und ich war 10 Stunden weg. So, und das wird heute halt anders gelebt irgendwo. Ne? Das heißt, dass die Eltern und ich glaube auch die Lehrbetriebe ja andere Jugendliche oder junge Erwachsene vorfinden irgendwo. Und ich glaube, ganz, 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 ganz viel hat wahrscheinlich die Digitalisierung gemacht. Und vielleicht auch ein bisschen das mehr behütete Zuhause irgendwo, ne? Dass man da vielleicht ja noch mehr in eine Richtung, ich sag mal, vielleicht gedrängt wird, gedrückt wird, unbewusst, dass man da halt ja, dass das Problem hat, dass die, also was heißt Problem, aber dass einfach gesagt wird, pass auf, mach dein Abitur, guck, dass du studierst, dass du ein Akademiker bist. Und ich glaube, früher war das einfach, dass das Handwerk einen viel, viel höheren Stellenwert hatte und dass es da wirklich hieß, mach was Handfestes, ne? Mach erstmal eine Ausbildung und du kannst immer noch schauen, was du danach machst. Und ich glaube, für viele ist dann gedanklich das Ding, okay, wenn ich jetzt Abitur mache und studiere und dann ins Handwerk gehe, ist das ein Schritt zurück. Und ich glaube, das wollen viele nicht machen. Und ich glaube, dass das ja sehr, sehr viel Thema ist. Also, dass es zu Hause anfängt und dass das Handwerk einfach, weiß nicht, ob es auch mit der Digitalisierung zu tun hat, aber ich sag mal, so den springenden Punkt würde ich jetzt nicht festmachen können.
Wieso sagst du die ganze Zeit, oder hast ja schon 2-mal gesagt, dass das mit der Digitalisierung zu tun haben könnte? Wie kommst du da drauf?
Ja, ich glaube, dass wir haben in der Klasse von meinen Kindern, gibt es ein Kind, der sagt, der will zum Beispiel Influencer werden oder YouTuber werden. wie viele Menschen wir da draußen immer wieder mitbekommen, mit YouTube, mit Influencer, mit digital zu Hause sein Geld verdienen, im Urlaub sein Geld verdienen. Und das funktioniert im Handwerk halt nicht so wirklich. So ein bisschen mit Händen muss dann doch noch gearbeitet werden. Und ich habe zwar schon die Möglichkeiten, dass ich ziemlich remote meinen Job machen kann, aber wenn ich dann doch mal in der Werkstatt bin, dann brauche ich meine Werkzeuge und meine Hände dafür. Und ich glaube, dass das von vielen eine Wunschvorstellung ist, nicht zu sagen, ey, ich möchte einen coolen Job machen, sondern ich möchte viel Geld haben. Na, und ich glaube, das ist halt, ich habe gestern noch einen Radiobeitrag gehört, wo es halt auch um das Thema ging, dass viele Leute ihren Job nur wegen dem Geld machen. Und das ist ja eigentlich total schade. Na, das wäre ja viel, viel schöner, wenn man irgendwie seinen Bedürfnissen auch gerecht wird und das macht, worauf man Lust hat und damit im besten Fall auch gutes Geld verdienen. Ne?
Was du eben gesagt hast mit wollen Influencer werden, ich habe tatsächlich eine Statistik, die ich in fast jedem Social-Media-Workshop anwerfe.
Jetzt bin ich gespannt.
Es ist nur ein Mini-Teil von den Menschen, die auf Social Media Geld verdienen wollen, aber die sind scheinbar extrem laut und sind irgendwie sehr beeindruckend, sodass man die als so eine große Gruppe wahrnimmt, aber es sind die wenigsten. Und das finde ich total spannend, dass das immer noch so wahrgenommen wird. Ne? Ja, also auch meine Kinder, mein Sohn fragt auch, Mama, stellst du das jetzt auf TikTok? Ich sage, nein, natürlich stelle ich das nicht auf TikTok, nein. Ne? So.
Ja.
Und dann muss man, glaube ich, auch noch sagen, du kannst natürlich remote arbeiten, weil du der Unternehmer bist.
Ne? Absolut.
So. Das alles, was mit deinem Handwerk zu tun hat, da ist ja nichts mit remote. Und das ist ja auch wirklich etwas Einzigartiges, dass wir Handwerk immer noch händisch vollbringen. Und das muss man, glaube ich, hier nochmal unterscheiden, wenn nämlich das jetzt jemand hört, der vielleicht nicht aus dem Handwerk ist, dass das remote fast gar nicht möglich ist, außer das Organisatorische natürlich.
Ja, genau. Und gerade in unserem Betrieb, wir haben sehr alte konventionelle Maschinen, also das heißt, wir können die jetzt auch nicht fernsteuern. Und genau, also das heißt, wenn man in der Organisation steht und das schafft als Unternehmer dann Aufgaben auch zu verteilen und abzugeben, dann kann das temporär sehr gut funktionieren und genau.
Wie viele Azubis hast du?
Ich habe jetzt aktuell einen Azubi, das ist der Leon, der ist im zweiten Lehrjahr. Und wir sind jetzt gerade in der Bewerbungsphase. Das heißt, wir haben schon die ersten Gespräche geführt. Ich habe 4 an der Zahl. Genau, und da, wo wir das Gefühl haben, das passt gut, wir machen das immer so, dass die halt, dass man beiderseits nochmal ein paar Tage drüber schläft und dann nochmal miteinander spricht, ob man sich das im Grundsatz vorstellen kann. Wenn das der Fall ist, dann machen wir ein Praktikum. Weil ich das ganz, ganz wichtig finde, gerade im kleinen Unternehmen und gerade auch für junge Menschen, dass die sich halt fachlich gut aufgehoben fühlen, aber vor allen Dingen auch menschlich, weil das ist halt, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig für die ganz junge Generation, dass man sich einfach wohlfühlt, weil die Leistung abzurufen fällt deutlich leichter. Und das sind halt nun mal auch 3 Jahre, ne? Und wenn man sich da durchquälen muss, dann ist das keine schöne Zeit. Und deswegen ist mir das ganz wichtig, dass das von beiden Seiten gut passt, dass das ins Teamgefüge passt und dass beide Seiten sich einfach wohlfühlen.
Und das ist ja schon jetzt der nachgelagerte Schritt. Du hast gesagt, 4 Bewerbungen. Wie sind die denn auf dich aufmerksam geworden?
Ja, das werde ich oft gefragt, was meine Strategie dahinter ist. Ich habe letztes Mal gesagt, dass es irgendwie fast keine gibt, aber wahrscheinlich ist es die Sichtbarkeit, und jetzt sind wir wieder bei der Digitalisierung, ich glaube nämlich auch, dass sehr, sehr viele Videos, coole Videos rumkursieren, sei es auf TikTok, wo ich übrigens auch gar keine Ahnung von habe, Instagram oder auch YouTube. Und da sind halt auch einfach gerade im Tischlerwesen sehr, sehr coole Sachen unterwegs. Und wir versuchen auch so ein bisschen aktiv zu sein auf Social Media. Wir haben eine Homepage, die total überarbeitet werden muss, womit ich gar nicht glücklich bin, aber ich glaube, wir sind so ein bisschen nahbar, weil wir haben zum Beispiel Fotos von uns drin und das haben die wenigsten Handwerksunternehmen. Man weiß so ein bisschen, wer wir sind. Regional sind wir recht bekannt und der Social-Media-Kanal, der läuft ganz gut. Und da haben wir super, super viele junge Leute, die auf uns aufmerksam werden. Und die meisten Bewerbungen, die wir jetzt haben, mit einer Ausnahme, sind über Instagram auf uns aufmerksam geworden. Und eine war, glaube ich, eine Empfehlung. Und ich durfte das Kampagnengesicht mal sein, da kamen jetzt auch 2, 3 Leute drauf zu und also so ein bisschen das digitale Format tatsächlich, wo die Leute auf uns aufmerksam werden.
Häufig höre ich ja auch, Instagram und dann kommen Leute, die sind gar nicht aus der Region und müssten dann im Zweifel umziehen, was dann natürlich auch wieder irgendwie nicht passiert. Die sind bei dir aber alle aus der Region?
Ja, tatsächlich. Also so, dass wir weitere Leute, also Leute, die weiter weg wohnen, haben sich bei uns noch gar nicht gemeldet. Ne? Das haben wir überhaupt nicht. Wir haben jetzt eine Person dabei, die halt, das sind so 30, 40 Kilometer. Mhm. Das finde ich dann schon recht weit. Habe ich auch in den Raum gestellt, dass es ja zu überlegen gilt, ob man da 3 Jahre lang die Ausdauer hat, den Weg immer auf sich zu nehmen. Genau, aber ansonsten ist es wirklich sehr regional dann. Und genau. Und dann ist es auch die Umkreissuche im Internet. Und da sind wir halt bei Google zum Teil auch sichtbar. Und darüber kommen die dann meist auf den Social-Media-Kanal, auf die Homepage, schauen so ein bisschen. Und dann bleibt es halt auch regional.
Und wie habt ihr Leon gefunden?
Leon, jetzt muss ich kurz überlegen. Also er hat uns gefunden, muss man dazu sagen. Das ist jetzt auch schon wieder 2 Jahre her. Ich glaube tatsächlich, der stand mehr oder weniger vor der Tür bei uns, und weil er in der Nähe wohnt auch, und dann hat er sich ja relativ pragmatisch bei mir beworben und hat ein Praktikum auch gemacht. Genau, und dann hat das ganz schnell gematcht.
Cool. Okay. Und du hast vorhin am Eingang, bei dem Eingangsding hast du gesagt, das Handwerk müsste mehr dafür tun, damit es wieder attraktiver wird für die jungen Menschen. Welche Ansätze würdest du dir wünschen oder welche verfolgst du in deinem Betrieb, sodass das passiert, und was würdest du dir von anderen Betrieben wünschen?
Also ich glaube, dass wir, ich fange mal mit unserem Betrieb an, ganz, ganz, ganz viel Luft nach oben haben, aber wir, eigentlich das, was ich gerade gesagt habe, die Sichtbarkeit, die digitale Sichtbarkeit, aber dann auch was proaktiv zu tun. Und ich finde zum Beispiel so ein Kongress, wo wir uns kennengelernt haben, bei Zukunft Handwerk gehört dazu. Wir sehen uns demnächst auf einem weiteren Event, der HeroCon, und auch für Handwerker. Und aber auch zu schauen, dass man, weiß nicht, in den Schulen auch aktiv ist. Ne? Wir bieten Schulpraktikas an. Und ich kenne viele Betriebe, die das machen, aber die nutzen die dann halt zum Saubermachen der Autos, Werkstatt, mhm, und schleppt man das von A nach B. Und das ist halt der Ansatz, den wir so gar nicht verfolgen. Wir gehen halt wirklich hin und wollen halt, also bei uns Praktikanten, die fahren überall mit, auch bei mir. Die erleben auch mal so einen Tag, ist oft anstrengend für die, wenn ich Aufmaßberatung mache, weil das für die einfach, die stehen dann daneben und wissen nicht so ganz so, okay, so richtig anpacken können sie ja gar nicht. Aber ich finde das auch wichtig, dass sie auch das sehen, weil das ja auch eine Möglichkeit ist, nach der Ausbildung sich auch mal selbstständig zu machen oder eine Führungsrolle einzunehmen. Und bei uns geht jeder Praktikant mit dem kleinen selbstgebautem nach Hause halt. Ne? Und das heißt, wir versuchen einfach relativ vielseitig Einblick zu gewähren und einen realen Eindruck zu gewinnen, was bedeutet das Tischlerhandwerk eigentlich. Und ich glaube, dass wir haben uns zum Beispiel Abstand davon nehmen wollen, dass wir diese Eintagespraktikanten nehmen, weil wir gemerkt haben, wir stecken zu viel Energie, Ressourcen da rein. Und andererseits haben wir gesagt, wir machen es jetzt doch, weil ich dafür kämpfen möchte, dass das Handwerk interessant ist und dass wir können einfach eine Plattform bieten. Und genau, und ich glaube einfach, dass die Bereitschaft, Praktikanten aufzunehmen, oder die Sichtbarkeit, wo kann ich mich denn überhaupt bewerben, ganz wenig da ist. Also es gibt ja viele Unternehmen, die sind im Internet gar nicht zu finden. Und ja, und dann ist, glaube ich, der größte Motor ist, glaube ich, Social Media tatsächlich. Und ich glaube, da müssten viel mehr aufspringen, aber da wäre wirklich nur ein sehr kleiner Teil, die das machen.
Ich meine aber, dass die Ausbildungszahlen bei den Tischlern auch richtig nach oben schnellen, ne?
Ja, das, also wir sind da ganz gut aufgestellt tatsächlich, und das sieht gut aus, auch wenn ich jetzt überlege, wie viele Leute sich bei mir beworben haben aktuell. Ich glaube, ich habe für nächstes Jahr sogar schon ein Gespräch gehabt. Cool. Das finde ich richtig spannend. Muss ich auch einladen, weil ich das total cool finde, dass die Person jetzt schon weiß, was sie in einem Jahr möchte. Und genau, also wir sind da im Tischlerhandwerk, geht's uns tatsächlich ganz gut, was das betrifft, was den Nachwuchs betrifft. Aber ich glaube, dass es allgemein im Handwerk die Sichtbarkeit eins der Hauptthemen ist.
Was hörst du so für Vorurteile, wenn du zum Beispiel auch ins kritische Gespräch gehst mit anderen Betriebsinhabenden, egal welches Gewerk jetzt mal? Aber wenn du da zum Beispiel sagst, hier, wir müssen da mehr machen, jeder ist in der Eigenverantwortung und so weiter, was sind so die Vorurteile, die dir dann entgegengebracht werden?
Ja, sind einige. Also das meiste Ding ist, und dass die eh nichts bringen, ne, dass das nur Arbeit ist und nichts zurückkommt, dass das ein Einbahnstraßengeschäft ist. Und wenn ich denen dann sage, dass es halt natürlich erstmal eine Investition ist, aber dass nach hinten raus nachhaltiges Produkt rauskommt, was im besten Fall so ist, dass es dann auch zu einer langen Zusammenarbeit nach der Ausbildung kommt, das sehen die dann erstmal nicht, ne? Und also die sagen dann tatsächlich, dass es nur Arbeit ist und dass die Jugend von heute alle keinen Bock auf Arbeiten haben. Also das, die werden alle über einen Kamm geschert. Und da ist aber einfach das Ding, mit denen, wo ich spreche, ist es halt, das ist halt, entweder sind es alte Schule oder die haben zumindest die alte Schule gelernt und haben halt nie wieder was anderes gesehen, haben sich selbstständig gemacht. Und ich glaube, das ist dann so ein bisschen die Herausforderung für diese Menschen, dass die halt auch andere Möglichkeiten sehen, sondern glauben, das Schema F, was die erlebt haben, das Maß aller Dinge ist.
Kannst du das auf ein Alter zuordnen? Sind das eher die Jüngeren, die Älteren, die Mittleren oder durchgemischte Gruppe?
Ja, ich sag mal so ab 40 plus, würde ich sagen, ist es schon so, dass die, dass ich da sehr viele Unternehmer kenne, die sagen, Azubi auf keinen Fall, das macht keinen Sinn, wir brauchen Leute, die sofort funktionieren und genau.
Das ist echt kurzfristig gedacht, oder?
Total, total. Und vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass man, ich habe so ein paar, also sehr viele Leute im Umfeld, die dann irgendwo 50 zusteuern, körperlich vielleicht auch schon das eine oder andere haben und dann auch solo selbstständig sind. Ja, wie soll es dann weitergehen? Ne? Mhm. Also die werden irgendwann auf der Arbeit umfallen, weil die halt, weil es dann einfach nicht weitergeht und körperlich die Aufträge an Qualität leiden, die Produktivität leidet, der Ertrag leidet. Und ich finde das total fatal zu glauben, dass es ohne Nachwuchs funktioniert, weil das ist halt, wenn man sich so die Statistik anguckt, von Unternehmen, die weitergeführt werden, das sind immer 20 Jahre. Ne? Und das ist halt so, ich sag mal, das Leistungsspektrum, wo man wirklich High-Level laufen kann und danach baut das einfach ab. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass Aufgaben am besten schon Jahre vorher verteilt und abgegeben werden und dass die Nachwuchsregelung, auch schon Thema bei dir im Podcast gewesen, dass das einfach frühzeitig geklärt wird und Perspektiven auch aufgezeigt werden.
Ja, und das Thema wird häufig ja viel zu kurzfristig angegangen und dann natürlich auch noch, da werden so emotionale Preise auch aufgerufen für Betriebe, die dann aber gar nicht gerechtfertigt sind, weil vielleicht auch gar nichts für die Zukunft gemacht wurde, dieses Nachmedizinflut und mein Betrieb ist trotzdem etliche Millionen wert. Das höre ich immer wieder. Das ist unglaublich schwierig, dann auch für junge Menschen, die Motivation haben und Bock haben auf eine Übernahme, da dann auch realistisch reinzukommen.
Ja. Das haben wir bei der Zukunft Handwerk auch gehört. Na, und das ist halt das Ding, dass der Wert total falsch eingeschätzt wird dann. Ne? Und ich glaube, im Betrieb, der halt Inhaber geführt ist und bleibt, also als Solo-Selbstständiger, der kann halt nicht so viel wert sein wie ein Unternehmen, wo mehr Dynamik drin ist, wo mehrere Generationen vielleicht auch drin arbeiten. Und oftmals ist es auch so, dass die eigenen Kinder die Nachwuchs, die Übernahme dann darstellen. Und das halte ich auch für eine gute Idee, wenn diese Person auch vorher mal woanders war. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man auch vorher woanders Einblicke bekommt, weil es sonst, glaube ich, sonst geht man da irgendwie mit den Scheuklappen da irgendwo rein und sieht aber gar nicht, was möglich ist, die Potenziale nicht. Ne? Und haben wir immer schon so gemacht, das ist richtig so. Und das überdenken wir auch nicht. Und ich glaube, das sehen wir sehr, sehr viel im Handwerk. Auch im, generell im Handwerk ist es halt das größte Thema. Die Industrie, die ist ja so ein bisschen gesteuert natürlich auch, ne? Und aber im Handwerk ist das schon ein großes Thema.
Das stimmt. Und das sind ja auch, die Zeiten sind vorbei mit, dass man sagt, boah, ich bin seit 20 Jahren hier in diesem Betrieb oder ich habe hier damals schon die Ausbildung gemacht. Da bist du ja auch als ArbeitnehmerIn auch ist inzwischen schon komisch angeguckt. Trotzdem brüskieren sich ja immer noch einige damit, ne? Das ist ja unglaublich.
Ja, das ist wirklich Wahnsinn, ja. Also da kraut es mir auch ein bisschen vor, wenn ich jetzt, ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass einer von denen kündigt. Aufs Holz klopfen hier mal, ne?
Hast du bestimmt irgendwo was rumliegen.
Weil ich habe echt ein richtig, richtig cooles Team und die auch sehr loyal sind. Und ich habe einen zum Beispiel nur gewinnen können, weil sein Chef quasi aufgegeben hat und den Betrieb geschlossen hat. Und aber klar, das sind natürlich Sachen, die vorkommen können. Und wir haben ein Bewerbungsgespräch gehabt, wo halt auch schon einfach der hat sich selber schon sehr viel informiert und hat auch schon gesagt, dass er sich vorstellen kann, danach den Meister zu machen und ja, irgendwie ein paar Jahre erstmal Berufserfahrung sammeln und dann halt vielleicht auch selbstständig machen. Ne? Und das sind halt so Dinge, wovor viele Unternehmer dann auch Angst haben, dass die dann halt weggehen und ja, dann Konkurrenz irgendwo sind. Ne? Und ich glaube, davon müssen wir uns ein Stück weit verabschieden, weil es gibt genug Kunden und wir können nicht alle bedienen. Und ich glaube, dass das viel gesünder ist, so leben wir das, dass wir nicht von Wettbewerb oder Konkurrenz denken, sondern das sind alles, ja, wir sind alle ein großes Team quasi und versuchen alle miteinander zu arbeiten. Und wir haben halt auch viele, wenn wir jetzt mal nur in unserem Gewerk bleiben, viele Unternehmen, wo wir sagen, okay, das liegt mehr in deinem Kompetenzbereich oder es passt zeitlich gerade nicht. Wie können wir das gemeinsam jetzt irgendwie lösen? Und das muss ja Ansatz sein und ich glaube, das ist auch das, was heute mehr stattfindet als früher und das ist aber bei Leuten, die halt immer, ich sag mal, relativ stumpf in ihrem Unternehmen waren und immer alleine gearbeitet haben, für die ist es einfach schwierig, jetzt was zu ändern irgendwo, ne?
Jetzt aber mal Ruhe hier in der Kiste, es kommt Werbung! Aber diesmal nicht für jemand anderen, sondern tatsächlich mal für mich. Hast du nämlich gewusst, dass ich Speakerin bin und auf Veranstaltungen Vorträge und Keynotes halte? Mir ist es super wichtig, dass Botschaften hinausgetragen werden und Menschen realisiert werden, dass sie sitzen und denken, ja, und Impulse mitnehmen können und direkt am nächsten Tag auch diese Impulse umsetzen können. Hast du auch gewusst, dass ich als Moderatorin unterwegs bin? Ziemlich häufig moderiere ich große Veranstaltungen, wo es zum Beispiel darum geht, auch Panel-Diskussionen einzufangen und Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen. Und hast du gewusst, dass ich Workshops nicht nur über Handwerkskammern, IHKs und Wirtschaftsförderungen mache, sondern auch dafür in Unternehmen reingehe? Denn besonders bei den Themen, die etwas brisanter sind, wenn es zum Beispiel um die Arbeitgebermarke geht, um Führungsthemen, macht es manchmal ziemlich Sinn, wenn jemand Externes dabei ist und einfach alle einfangen kann, ohne dass Emotionen dabei zu hoch kochen. Du siehst an irgendeiner Stelle einen Punkt, wo wir zusammenarbeiten könnten? Dann melde dich, du weißt wo. Das war's auch schon. Werbung Ende, weiter geht's.
Ich finde ja auch, Nachwuchsgewinnung hört ja gar nicht beim Azubi auf, sondern das heißt ja auch, du hast eben gesagt, ne, die wollen dann den Meister machen und sowas. Das darf nicht aufhören, dass man die Ausbildung gemacht hat. Für mich ist Azubi-Gewinnung auch, diese Leute dann zu halten, Nachwuchsgewinnung, diese jungen Leute dann auch zu halten. Die fangen ja teilweise mit 16, 17 ihre Ausbildung an, sind mit 20 dann fertig. Die sind trotzdem noch jung, das ist immer noch Nachwuchs. Und ja, da dann auch zu sagen, okay, und wie können wir die halten? Wie können Absolut. Wir die wirklich im Handwerk halten, fördern? Und da ist ja die Karriere lang noch nicht zu Ende, nur weil du die Ausbildung gemacht hast.
Ja, einmal das. Und ich glaube, was viele auch nicht wissen, dass die Ausbildung im Handwerk ist ein duales System. Also das heißt, gemischt mit Schule, dann die Fortbildungen, Maschinenkurse sind es bei uns zum Beispiel und die Betriebsstätte selber. Und das Ganze ist aber ein befristeter Vertrag, nämlich über die Laufzeit der Ausbildung. Und danach ist das Arbeitsverhältnis erstmal beendet. Und dann muss es halt irgendwie relativ schnell auch klar gemacht werden, wenn man das Gefühl hat, okay, das passt zueinander, dass man dann irgendwie relativ zügig schaut. Also ich rede nicht davon, so einen Monat vor der Prüfung, sondern vielleicht schon ein halbes Jahr, ein Jahr vorher schon mal sprechen oder anderthalb Jahre vorher schon mal fragen, was stellst du dir eigentlich vor? Hast du eine Idee, wie es weitergeht? Und dass man da schon ansetzt und schaut, dass man da zusammenbleibt irgendwo. Und vielleicht kann man da auch nochmal so ein bisschen reinführen, was vielleicht dazu fehlt, dass man auch weiter zusammenarbeitet beiderseits. Ne? Und das denke ich halt auch, dass es mit der Ausbildung auf keinen Fall getan ist und dann alles klar, Azubi weg, wir holen den Nächsten, weil das wäre auch zu kurz gedacht irgendwo und das ist ja das, was im besten Fall auch passiert, dass es kein Einbahnstraßengeschäft ist, dass wir einen Ausbildungsplatz geschaffen haben, sondern dass wir uns im besten Fall unseren neuen Mitarbeiter, der total wertvoll ist, der das Konstrukt der Firma kennt, der die Abläufe kennt, der unsere Kunden kennt, dass der halt Bestandteil bei uns bleibt und seine ersten Gesellenjahre bei uns sammelt.
Ich kenne auch einen anderen Tischler, der auch sehr, sehr gut ausbildet, extrem gute Unternehmensführung betreibt. Und der schickt seine Azubis danach für ein halbes Jahr in einen anderen Betrieb, hat Kooperationsbetriebe, drei andere. Sagt, er kriegt dann leider immer die Gurken. Und so die anderen freuen sich dann über einen gut ausgebildeten Azubi. Aber seine Azubis kommen auch sehr, sehr dankbar zurück, weil sie eben gelernt haben, wie Strukturen funktionieren, wie Führung gut sein kann. Und sagt er, das sind die, ne, die haben den Abstand gehabt, die sind dann nicht mehr die Azubis, sondern die sind dann wirklich Gesellen, die werden von den anderen auch als Gesellen dann wahrgenommen. Und das tut allen Beteiligten total gut und sind vor allem total loyale Mitarbeitende, die sehr dankbar dann auch als Gesellin dann weiterarbeiten. Das finde ich ein total schönes System, aber da gibt es noch nicht so viele, die sowas betreiben, auch dann wirklich in Kooperation.
Finde ich mega gut, habe ich so auch noch nicht gehört. Nehme ich auf jeden Fall mal mit auf, so die Idee, weil ich finde, das ist auch das, was ich gerade gesagt habe, wenn du in dem Betrieb, wo du gelernt hast, bis zu deinem Renteneintrittsalter, jetzt übertreiben wir es mal, da bleibst, dann bleibst du, glaube ich, hinter deinen Möglichkeiten. Ich glaube schon, dass es ganz, ganz wichtig ist, auch mal woanders reinzublicken. Und ich habe ja mein Unternehmen von der Struktur auch so aufgebaut, wie ich es aufgebaut habe, weil ich auch Erfahrungen sammeln durfte. Und das ist halt total wichtig einfach. Und deswegen finde ich das Konzept, finde ich, mega gut. Und das ist natürlich auch ein sehr gesundes Selbstbewusstsein, dass man weiß, okay, die Person kommt auch wieder. Und aber selbst wenn nicht, das ist der Preis. Aber ich glaube, wenn man so einen großen Vertrauensvorschuss gibt und diese Möglichkeit auch eröffnet, ist das natürlich ein totaler Gewinnungsmotor, Azubis für sich zu gewinnen auch. Ne?
Ja, vor allem auch, ich erinnere mich an meine Gesellenprüfung. Du bist danach natürlich, ne, bist gewachsen, hast irgendwie diesen Wow-Effekt von dieser Prüfung noch in dir drin. Aber du kannst ja null einordnen auf dem Arbeitsmarkt. Null.
Ja, total.
Ne, hast eine Ausbildung abgeschlossen, aber du kannst dich nicht einordnen, so dementsprechend auch super schwierig, sich zu bewerben und dann auch zu sagen, okay, wenn es jetzt nicht nur rein nach Tarif bezahlt wird, was rufe ich denn jetzt hier für eine Summe auf? Total schwierig. Und ich glaube, dass das wirklich helfen kann, auch Menschen nochmal zu formen in ihrer Persönlichkeit, zu sagen, ja, du hast jetzt bei mir die Ausbildung gemacht, aber das Ding ist jetzt auch durch. Und ja, deswegen sprechen ja so viele auch so positiv von der Walz, wo sie dann auch, ne, so viele Dinge noch kennengelernt haben, verschiedene Arbeitsmethoden. Und ja, so. Habe ich dir erzählt, ich habe mal ich glaube, da war ich auch auf dem Weg nach München oder war ich nach Berlin? Ich weiß, es war auf jeden Fall eine lange Bahnreise wieder. Und da habe ich auch drei junge Männer auf der Walz getroffen.
Ah,
da habe ich auch einen sehr schönen LinkedIn-Beitrag zu gemacht und habe mich mit denen, ich war auf dem Weg, mir einen Kaffee zu holen und bin an denen vorbei und dann bin ich zurück und hatte drei Kaffee mitgebracht und habe die dann da verteilt und habe mit denen dann, ich weiß nicht, zwei oder drei Stationen gestanden und erzählt und boah, was die so erzählt haben, einfach cool. Für mich wäre das nie was gewesen. Warst du auf der Walz?
Nee, das ist auch eine Sache, die ich heute, glaube ich, anders machen würde, wenn das gepasst hätte einfach. Ne? Ich wusste es damals einfach nicht. Ich habe das sehr, sehr spät erst kennengelernt und wir waren letztes Mal im Urlaub gewesen im Sauerland und da habe ich auch einen getroffen. Wir haben uns auch kurz ausgetauscht und ein Zimmermann in dem Fall. Und ja, das ist eine schöne Sache, finde ich. Und ich finde übrigens, was du gerade noch gesagt hast, nach der Ausbildung, wo stehe ich? Genau das Problem hatte ich auch. Ich habe nach der Ausbildung, ich war noch die letzte Generation, die gemustert wurde wegen Bundeswehr. Ich habe verweigert, auch wenn ich beste Voraussetzungen hatte und habe dann Zivildienst gemacht. Aus heutiger Sicht beste Entscheidung, was ich gemacht habe. Aber nach dem Zivildienst war ich auf einmal bei Null und ich wusste überhaupt nicht, wer und was bin ich überhaupt. Und habe mich dann bewusst für eine Leiharbeitsfirma entschieden, wo ich dann im halben Jahr wirklich durchgereicht wurde ohne Ende. Und aber es war für meine Erfahrung was total wichtig und ich habe dann gemerkt, okay, ich habe gut was gelernt. Ich kann mich auf dem Markt behaupten und das funktioniert.
Ja, ja, und ich denke ganz häufig auch bei Ausbildung, das ist natürlich, man macht ja einen Dienst fürs Gewerk mit der Ausbildung, um einfach auch die Leute da wieder reinzuholen. Das ist, wie du sagst, das müssen ja auch welche das Ganze übernehmen. Auf der anderen Seite, Entschuldigung, ist es natürlich ja auch so, dass man sich die Leute ja auch so formt, wie man sie braucht, von der fachlichen Qualität her. Und das ist ja ein Riesenpotenzial. Du hast so einen Rohdiamanten, den du schleifen darfst, vorausgesetzt, die Person lässt sich schleifen und auch dann vielleicht in eine Richtung ausformen. Und das Potenzial, dann wirklich auch zu nutzen und zu sagen, okay, und danach geht's weiter, es ist mit der Ausbildung nicht zu Ende, sondern wir haben hier etliche Möglichkeiten, dich weiter zu qualifizieren in alle Richtungen. Das wird so selten, wird das genutzt, zumindest kriege ich es kaum mit.
Ja, bin ich bei dir. Und gleichzeitig ist es total herausfordernd, gerade das Tischlerhandwerk ist halt sehr, sehr vielseitig. Das heißt, wir haben jetzt einen sehr, sehr alten Maschinenpark. Ne? Teilweise sind die Maschinen aus den 50er Jahren. Wir müssen alle unseren Kopf einschalten, wir müssen mit den Händen gut arbeiten können. Und dann gibt es Werkstätten, wo halt wirklich, man muss nichts mehr tragen, es wird alles automatisiert von A nach B befördert. Man hat einen Programmierer, der die Programme schreibt und man geht nur noch hin und drückt die Knöpfe halt irgendwo. Ne? Und das heißt, die Leute, die ich hier ausbilde, die werden in so einer Bude keine Chance haben und umgekehrt das Gleiche. Und deswegen ist es halt, das ist so eine Frage, die ich immer stelle, warum willst du Tischler werden und was ist deine, also wie stellst du dir diesen Beruf eigentlich vor? Ne? Also siehst du dich eher in der großen, hochmodernen Technologie oder willst du wirklich das traditionelle Handwerk lernen irgendwo? Ne? Und genau, und oftmals ist es sicherlich so ein bisschen die Mischung, und aber das ist halt das, ich kann mir vorstellen, dass ich hier auch mal Bewerber haben werde, Gesellen, Meister, die hier vielleicht gar nicht reinpassen, weil es einfach, weil die ganz anders gelernt haben irgendwo. Und das ist aber auch das, was das Handwerk so attraktiv macht, finde ich, ne? Dass man unfassbar viele Möglichkeiten hat, ja, auch in deinem Lehrberuf als Steinmetzin. Du kannst dich ja in so vielen Bereichen irgendwie spezialisieren und weiterbilden vor allen Dingen auch. Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass du eine Werkstattleitung übernehmen kannst und so weiter, sondern spezifisch dich auf Produkte, Fachbereiche irgendwie spezialisieren kannst. Ne? Das ist auf jeden Fall sehr attraktiv. Und ich glaube, das sind auch so Sachen, die man den jungen Leuten auch mitgeben kann, ne? Dass die nicht nur, sagen wir, die stumpfe Ausbildung irgendwie genießen, sondern welche Möglichkeiten eigentlich dahinter stehen.
Was kriegst du so mit von Leon? Berufsschule, ist das noch up to date oder ist da auch Überholungsbedarf?
Überholungsbedarf, pauschal würde ich jetzt mal sagen. Ich habe auch regelmäßig Kontakt zu den Lehrern. Ich bin einer der wenigen, der zu jedem Azubi-Sprechtag kommt. Finde ich grausam. Also da sind wir wieder beim Thema der Unternehmen dann auch, ne? Weil das ist nämlich einfach, das gehört zur Ausbildung dazu, ganz einfach. Und ja, es ist schon so, dass, finde ich, dass sehr, sehr, sehr altes, traditionelles irgendwie versucht wird, immer noch in die Köpfe reinzudrücken, es aber in der Praxis gar nicht mehr vorkommt. Und,
hast du ein Beispiel?
Ich weiß gerade nicht, ob es, also wir nehmen zum Beispiel mal Zinken, um mal ganz praktisch zu bleiben. Also das heißt, die Verzahnung das ist halt eine Sache, die halt eigentlich nur im Gesellenstück dann noch irgendwo erwartet wird. Mhm. Das wird wenig gemacht, aber halt auch, ich weiß nicht, ob es in der Ausbildung war oder nur in der Meisterschule, Stilkunde. Bis zum Verrecken wird Stilkunde gelernt.
Das ist Meisterschule auch ganz
viel. Es braucht aber, also dieser Anteil an Unterricht für Stilkunde und Prüfungsanteil bis hin zum Praktischen, das steht in keinem Verhältnis, ne? Und oder wenn wir, ich weiß nicht, da sind wir wieder bei Meister, der Kaufmann mit T-Konten und sowas. Ja, Grundprinzip verstehen ist richtig, aber nicht bis zum Abwinken irgendwo, ne? Und das ist leider in der Berufsschule auch so, dass wir da schon, wenn man die ganzen Fachbücher anguckt, wenn ich mir meine von vor 20 Jahren angucke und vor 23 Jahren und jetzt heute die von Leon angucke, die sind fast gleich. Ne? Und das ist halt, das ist wirklich erschreckend. Und ja, das Massivholz ist wieder mehr gekommen. Das muss man auch ganz klar sagen. Also wir arbeiten ja fast nur mit Massivholz. Und deswegen passt es bei uns auch relativ. Und wir sind halt nicht hochmodern ausgestattet mit CNC-Technik und sowas. Und, und das Ding ist, wenn man sich die ganzen Fachbücher anguckt, dann sind da die Maschinen drin, die wir hier in der Werkstatt haben. Und nicht das, was heute auf dem Markt ist. Und deswegen ist das schon, ich sag mal, die ganzen Werkzeuge, die ganzen Abläufe, das ist halt auch die ganzen Oberflächenbehandlungen. Ne? Also man hat da teilweise noch Lacke mit drin, die heute so gar nicht mehr verwendet werden dürfen im Wohnbereich. Okay. Und ja, also auf jeden Fall gibt's auch da Aufholbedarf.
Bei Stilkunde musste ich gerade wirklich schmunzeln. Ich bin eine von diesen 423 Leuten pro Ausbildungsjahr, die, oder weiß ich, ich habe jetzt irgendeine Zahl genannt, die Stilkunde geliebt hat. Ah. Ich hatte Kunst-LK auf der Schule. Das war für mich der beste Unterricht. Ich dachte so, ja, mein Heimathafen, ja. Und ich fand es toll. Und
ich finde es insgesamt ja auch toll, aber es ist halt, es geht halt leider, es ist verhältnismäßig, passt es einfach nicht. Ne? Und genau, das ist halt das Ding. Und insgesamt fand ich es auch interessant. Ich habe zum Beispiel das Thema, wir haben zwischendurch mal in Architektur reingeschnuppert. Das fand ich total geil, ne? Und fand ich super. Habe mich total gefreut darüber. Das hat aber auch nur einen angemessenen Anteil gehabt. Ich frage mich halt schon, wie gut sind die dann wirklich vorbereitet, wie gut sind die in der heutigen Zeit gerüstet mit dem, was sie da lernen. Und bleibt spannend. Also ist auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Arbeit für uns.
Was sind das so für Lehrkräfte an den Berufsschulen? Hast du dann, na gut, wenn du zum Azubi-Tag gehst, weißt du es ja.
Genau, in dem Fall, also ich habe mit zwei Lehrern immer Kontakt und das sind beides tatsächlich auch Schreiner, also die haben das gelernt. Die haben auch lange Zeit als in ihrem Job gearbeitet nach der Ausbildung und und sind dann halt zur zur Berufsschule gegangen in dem Fall und unterrichten da jetzt, ne? Und ich kenne die jetzt natürlich immer nur so von halbstündigen Gesprächen und man schreibt eine E-Mail, aber auch das Feedback von Leon ist da schon ganz gut, dass die da fachlich auf jeden Fall ganz gut unterwegs sind. Aber auch da wieder, jetzt sind die seit, weiß ich nicht, der eine ist auf jeden Fall seit fast 2 Jahrzehnten jetzt auf dieser Schule. Das heißt, kein Blick mehr nach links und rechts. Der kriegt natürlich so ein bisschen mit von den Schülern, wie es in den Betrieben läuft. Aber reicht das aus, um anders zu unterrichten, um so zu unterrichten, wie wir es brauchen tatsächlich. Und dann ist halt auch die Frage, das weiß ich nicht, das kannst du wahrscheinlich mehr beantworten, wie das aussieht mit was kriegt man tatsächlich vorgegeben. Ne? Und ich glaube aber, dass wir da noch ein bisschen was zu tun haben. Und du hast ja, habe ich verfolgen dürfen, jetzt deine ersten Unterrichtsstunden gegeben in der Meisterschule, glaube ich. Ne?
Ja, ich kann dir sagen, ich habe ihn hier liegen. Das ist das Buch,
der sagt
die,
man. Die
heilige
nicht.
Bibel, genau. Und die Ansage ist, versuche die Inhalte, die hier aus deinem Unterrichtsfach sind, aus dem Sagtmann verständlich in den Kopf der jungen Menschen zu bekommen.
Ja.
So, weil danach wird gefragt. Natürlich habe ich inzwischen auch gefragt, bitte kann ich Teil der Prüfungskommission werden? Ich möchte gerne an diesem großen Rädchen irgendwie ein bisschen mitdrehen dürfen, weil hier sind auch manche Dinge drin, wo ich denke so, puh. Ja, das ist auch so von vorgestern. Ne?
Ja, genau.
Ja, es ist schon auch schwierig. Habe ich dich schon gefragt, wie bist du, oder hast du es gesagt, wie bist du zum Gewerk gekommen?
Sehr früh, so, ich glaube, ich war noch keine 10, da wusste ich, dass ich Schreiner werden will. Meine Eltern haben damals, da gab es einen ganz, ganz kleinen Wald und da grenzte unser Haus direkt dran, der Garten. Ich war ständig im Garten, Baumhäuser gebaut und so. Und ich glaube, es war irgendwann mal so ein Moment im Sandkasten mit Laubsäge, wo ich gesagt habe, wenn ich groß bin, baue ich mal Schränke. Ja. Und mein Vater war Handwerker im Fliesenhandwerk und ich habe den immer wieder mal geholfen, auch im Haus. Und immer dann, wenn es ans Holz ging, fand ich es mega cool. Und ein Nachbar, mit dem bin ich auch sehr, sehr gut. Der hat eine Schreinerei, also immer noch. Und und das ist halt, da war für mich immer klar, ich werde Schreiner. Ich habe nie einen anderen Plan gehabt. Und ja, ich wollte mal Fußballer, Millionär werden, wie alle so in dem Alter. Aber ich habe nie einen anderen Plan gehabt. Also ich wollte da wirklich von Kind auf und habe das immer verfolgt und bin da auch genau richtig.
Und sag mal kurz, was ist dein Big Picture für dein Unternehmen?
Für mein eigenes jetzt? Wie genau meinst du die Frage?
Ja, was hast du vor mit deinem Unternehmen? Du bist ja noch gar nicht so lange.
Nee, so gar nicht. Ne? Seit 3 Jahren jetzt, knapp im Juli. Ich habe nicht den Plan, dass ich x Mitarbeiter oder sowas habe. Für mich, wenn ich jetzt ein Wort nehme, ich sage immer, Fairness steht über allem, also zu meinen Mitarbeitern, Kunden, Ressourcen und so weiter. Aber vor allen Dingen, ich will mein Unternehmen sehr nachhaltig aufbauen. Nachhaltig heißt, dass wir keine Schnellschüsse machen, dass wir Nachwuchs heranziehen. Also ich will einfach wahrgenommen werden als nahbarer Ausbildungsbetrieb und will einfach den Kontakt zu sehr, sehr jungen Menschen halten und stärker aufbauen. Und da gibt es viele Ideen und da hoffe ich, dass wir da auch, ich glaube, wir sind schon auf einem ganz guten Weg, muss man ganz klar sagen. Und Und da muss man einfach geduldig sein und auch wenn man mal einen Azubi erwischt, wo es nicht so passt, dass man den Kopf nicht in den Sand steckt und dass wir da einfach immer weiter lernen und immer besser werden und ja nachhaltig einen Ausbildungsbetrieb aufbauen.
Schön. Ich schließe ja meinen Podcast immer ab mit der Frage, 3 Dinge, die es braucht, bevor es heißt, nach Fest kommt ab. Was würdest du sagen in der Nachwuchsgewinnung für das Handwerk? 3 Dinge, die es braucht, sonst heißt es, nach Fest kommt ab.
Also ich glaube, ganz klar die Sichtbarkeit, also dass ein Unternehmen sichtbar ist und auch als Ausbildungsbetrieb vor allen Dingen sichtbar ist. Dann der aktive Zugang zu Jugendlichen, jungen Erwachsenen. Das kann sein, dass man AGs in Schulen besucht, handwerkliche AGs. Das kann sein, dass man in Jugendclubs geht, dass man vielleicht mal sogar einen Tag der offenen Tür für Jugendliche gestaltet. Und das Dritte, ja, da geht es halt mehr so Richtung Politik, Schule, dass das einfach, wir müssen so viel früher anfangen. Und ich glaube, ich sage immer, dass wir Handwerksunternehmerinnen und Unternehmer schauen müssen, aber es muss in der Schule anfangen. Und dass man da viel, viel mehr Handarbeit einfach macht. Und ich habe auf der auf der Hauptschule, die ich damals besucht habe, gab es ein Wahlfach, ein Pflichtwahlfach. Und da habe ich, ich weiß nicht mehr, Holztechnik hieß das. Und ich habe das geliebt. Ich fand das so gut. Und dann habe ich irgendwann auch Nähen gehabt und solche Sachen, das ist total wichtig. Und das ist egal, welche Schulform das ist. Das finde ich, das müssen Pflichtfächer sein, dass man, ich sag mal, Praktikas in sozialen Einrichtungen irgendwo macht und dass man aber das Handwerkliche, und damit meine ich halt auch Haushaltssachen, aber halt auch Finanzen gehört auch mit rein, dass man solche Sachen in der Schule schon lernt, damit man da einfach weiß, was neben Abitur und Studieren noch möglich ist.
Cool. Ja, ich hatte auch Nähen, Wahlpflichtfach Nähen 2 Jahre. Und aber ich habe nicht so schöne Erinnerungen daran, weil die Lehrerin extrem, sie ist wahrscheinlich nicht mehr unter uns. Deswegen kann ich vielleicht sagen, sehr aufdringlich war, sagen wir so.
Ja, okay. Ja, nee, ich habe super Erfahrungen gemacht. Ja,
sonst wärst du wahrscheinlich vielleicht da schon abgebogen, möglicherweise.
Ja, das kann sein, ja.
Wärst du doch Koch geworden.
Wer weiß. Gartenlandschaftsbau, das war die einzige Alternative, die ich hatte. Und da habe ich auch ein Wahlpflichtfach gehabt. Hab das auch gemacht, hab's auch geliebt und hatte gedacht, nach 2 Bewerbungen noch keine Rückmeldung.
Was?
Ich schaue mal nach Alternativen und ich habe insgesamt in meinem Leben 3 Bewerbungen geschrieben und 2 Zusagen gehabt. Und
ja, krass.
Die Zeiten haben sich auch geändert, das ist mir auch bewusst.
Ja. Ich danke dir, dass du bei mir warst und ich freue mich total auf unser nächstes Wiedersehen. Die Folge wird wahrscheinlich nach der HeroCon ausgestrahlt.
Ja.
Genau. Aber da sehen wir uns, da können wir uns nochmal um den Hals fallen und noch ein wildes Foto machen.
Sehr gut.
Ja, liebe Katrin. Du sitzt sogar im Panel bei mir.
Hm? Ja, weiß ich, genau. Freue ich mich auch sehr drauf und ich freue mich vor allen Dingen auch sehr über die Einladung. Ich mag dein Format total gerne, ist ja noch sehr, sehr frisch und sehr jung und kenne auch schon ein paar Leute von, die bei dir zu Gast waren und freue mich sehr, dass ich jetzt auch in dieser Reihe mit dabei sein durfte und hat großen Spaß gemacht.
Dankeschön. Dann wünsche ich dir noch einen wunderbaren Arbeitstag. Ich hoffe genauso mit so schönem Wetter wie bei mir. Bei mir strahlt die Sonne. Wir sind ja gar nicht so weit auseinander.
Ja, genau.
Dann würde ich sagen, Mittagspause draußen, oder?
Genau. Und die Einladung steht, ne?
Ja. Vielen Dank.
Liebe
und
Katrin.
Auf Wiedersehen.
Ja. Auf Wiedersehen. Mach's
bis
gut.
Bis dann.
Ciao.
Das war Nach Fest kommt ab, der Podcast des Handwerks. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass ein Abo und eine Bewertung da, damit noch mehr Menschen die Themen des Handwerks entdecken. Hast du Fragen, Ideen oder möchtest du selbst mal dabei sein? Schreib mir gern, ich freue mich auf deine Nachricht. Bis zur nächsten Folge und denk dran, das Handwerk lebt von Menschen wie dir.